Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Guten Morgen, Martin Mikl-Heide am Mikrofon. Willkommen zur Sprechstunde. Es gibt sie als Brausetabletten in Form von Dragees, Kapseln oder Pulver. Nahrungsergänzungsmittel aber sind keine Arznei, sondern Lebensmittel. Es können Vitamine in hochkonzentrierter Form sein, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, aber auch Ballaststoffe, Pflanzen- oder Kräuterextrakte. Während Arzneimittel ein strenges Zulassungsverfahren durchlaufen, unterliegen Nahrungsergänzungsmittel nur einer Registrierungspflicht. Für die Sicherheit sind die Hersteller verantwortlich. Ob Nahrungsergänzungsmittel bei gesunden Menschen für ein Plus an Gesundheit und Wohlbefinden sorgen, das ist vorsichtig gesagt umstritten. Trotzdem kaufen viele Menschen solche Präparate in der Hoffnung, sich etwas Gutes zu tun. Gibt es tatsächlich sinnvolle Ergänzungen zur täglichen Ernährung? Was können Mediziner guten Gewissens empfehlen? Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe und Co., das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. 0800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde sie im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse ist sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und denken Sie daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet, nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Besonders gefährdet heißt es da, warum sich Mediziner in der dritten Welle vor allem um die 50- bis 70-jährigen Menschen sorgen. Und Chemotherapie zuerst und dann Operation. Wir stellen eine aktuelle Studie vor zur Behandlung von fortgeschrittenen bösartigen Bauchspeicheldrüsentumoren. Danach beantworten wir erste Fragen von Ihnen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns an, wie sinnvoll Nahrungsergänzungsmittel für Kinder sind. Und danach geht es dann wieder um Ihre Fragen. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Professor Michael Risto ist Ernährungswissenschaftler und Internist und er ist Professor für Energiestoffwechsel an der ETH Zürich. Schönen guten Morgen, Herr Professor Risto.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Heute sitzen Sie nicht bei uns im Studio, Sie sind uns zugeschaltet, Corona-gerecht. Wenn wir uns Nahrungsergänzungsmittel anschauen, der wichtigste Unterschied schon mal zu Arzneimitteln ist, sie sind nur einer Registrierungspflicht unterworfen. Was weiß man daher überhaupt über ihre Wirkungen und auch über ihre Nebenwirkungen?
Das ist der entscheidende Punkt in diesem ganzen Komplex. Die Bürgerinnen und Bürger sind ja mittlerweile gut informiert über das Zulassungsverfahren von Arzneimitteln. Dort müssen Studien gemacht werden, Phase 1, Phase 2, die alle dazu dienen, erstens nachzuweisen, es gibt keine schädlichen Nebenwirkungen und zweitens, es gibt überhaupt eine messbare Wirkung. Das ist für Nahrungsergänzungsmittel nicht der Fall. Und das hat historische Gründe, die man heutzutage allerdings ernsthaft in Frage stellen muss. Und das aus folgenden Gründen. Es gibt für einige Nahrungsergänzungsmittel mittlerweile durchaus Daten bezüglich möglicher Nebenwirkungen oder auch fehlender Wirksamkeit. Woher haben wir die? Aus sogenannten Beobachtungsstudien. Es sind viele große Studien mit Hunderttausenden von Menschen gestartet worden, teilweise schon vor 20, 25 Jahren, wo man sehr genau die Teilnehmenden befragt hat, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie ein, wie viel und aber auch, wie ernähren sie sich, wie viel Sport treiben sie und so weiter. Und dann kann man im Laufe der Jahrzehnte statistisch das Ganze auswerten und relativ gut prüfen, hat ein Nahrungsergänzungsmittel einen positiven oder negativen Einfluss auf die allgemeine Gesundheit der Person oder auf spezifische Erkrankungen.
Mhm. Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja ein relativ unübersichtliches Feld. Versuchen wir das mal so ein bisschen zu strukturieren. Fangen wir damit an, was besonders beliebt ist. Das oder häufig gekauft wird, das sind vor allem Vitaminpräparate. Gehen wir mal die Vitamine einzeln durch. Am Anfang Vitamin A oder Beta-Carotin. sinnvoll, nicht sinnvoll? Was weiß man darüber?
Also prinzipiell kann man für die meisten Vitamine und Spurenelemente sagen, dass sie in der westlichen Welt bei auch nur ansatzweise normaler Ernährung eigentlich nicht sinnvoll sind. Es gibt wenige Ausnahmen bei Menschen, die sich streng vegetarisch ernähren. Da können Mangelzustände auftreten, aber das ist ein Sonderfall, über den wir noch sprechen können. Generell ist es so, dass die meisten Vitamine, also chemische Substanzen, die der Körper nicht selbst herstellen kann, nicht gesondert zugeführt werden müssen, sondern in der normalen Ernährung enthalten sind. Das Vitamin A bzw. die Vorstufe Beta-Carotin hat verschiedene Aufgaben. Es ist im Prinzip ein Faktor, der die Transkription, also die Aktivierung von Genen im Zellkern steuert. Und das Vitamin A ist dementsprechend als Supplement eingesetzt worden und wird auch noch eingesetzt. Die medizinische Interpretation der vorliegenden Daten ist, dass Vitamin A eher gefährlich ist. Das heißt, dass man dort, weil eben kein Mangel herrscht hierzulande, dort sehr leicht zu viel davon hat und dadurch Nebenwirkungen erzeugen kann, die dann teilweise sogar zum Abbruch der entsprechenden Studien geführt haben.
Früher hatte man ja gedacht, Vitamin A oder Beta-Carotin, das könnte helfen, um Krebs vorzubeugen. Heute weiß man, nein, das Gegenteil ist möglicherweise sogar der Fall. Bei Überdosierung.
Es gibt eine sehr berühmte Studie, wo man Raucherinnen und Raucher mit Vitamin A oder Beta-Carotin supplementiert hat, in der Hoffnung, dass sie seltener Lungenkrebs entwickeln würden. Und das Gegenteil war der Fall, sodass diese Studie dann vorzeitig beendet werden musste, weil die Schlussfolgerung war, das Risiko für Lungenkrebs steigt. Und deswegen war es natürlich ethisch nicht mehr zu vertreten, die Studie fortzusetzen.
Gucken wir uns Vitamin C an, empfohlen von allen berühmten Seefahrern des 18. Jahrhunderts bei Weltumsegelungen zur Vorbeugung von Skorbut. Heute?
Ja, als Seefahrer, der ausschließlich mit Windkraft mehrere Monate ohne adäquate Ernährung unterwegs war, ist diese Empfehlung durchaus sinnvoll und die Mitführung von entsprechendem Obst hat da durchaus Änderungen hervorgerufen und war außerordentlich sinnvoll.
Also entweder Zitrone oder Weißkohl, ne?
Dann ja, und Sauerkraut. Es gibt auch noch andere Optionen, insbesondere wenn man dann Südamerika erreicht hat, waren die dort natürlich verfügbar. Heutzutage ist Vitamin C vollkommen überflüssig. Vitamin C hat eine wichtige Funktion in der Lebensmittelindustrie. Vitamin C ist ein Antioxidationsmittel, das heißt, es verhindert die Braunfärbung von vorgefertigten Lebensmitteln recht gut und dementsprechend wird es viel eingesetzt. Man kann aber sagen, dass Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel vollkommen unsinnig ist und aber wenigstens nicht schädlich ist. Vitamin C wird einfach wieder über die Niere ausgeschieden und der Körper hat sich dann des Problems entledigt.
Aber interessant ist ja, dass das Vitamin C auch im aktuellen Kontext diskutiert worden ist, ob es helfen könnte, eine Corona-Infektion besser durchzustehen. Warum poppt das sozusagen immer wieder hoch mit dem Vitamin C?
Ja, das Vitamin C hat eben die Vergangenheit, dass ein Nobelpreisträger oder sogar zweifacher Nobelpreisträger Vitamin C in den 50er, 60er Jahren sehr gepusht hat und auch selbst große Mengen davon eingenommen hat. Die Studiengröße war eine Person, aber dennoch hält sich dieses Gerücht sehr lange, dass es gesundheitsfördernde Wirkungen hätte. Bezüglich Covid hat man in der Tat versucht, hohe Dosierungen an Vitamin C auszuprobieren. Bezüglich der Frage, gibt es einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf? Und die kurze Antwort ist nein, es ist keinerlei Effekt messbar.
Vitamin E, auch ein Vitamin, von dem man sich viel versprochen hat. Zum Beispiel sollte es als Antioxidanz der Alterung vorbeugen. Können Sie das unterschreiben?
Vitamin E ist ähnlich wie das Vitamin A ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, anders als bei Vitamin C ist der Körper nicht in der Lage, zu viel dieser fettlöslichen Vitamine schnell wieder auszuscheiden. Vitamin E hat durchaus wichtige Funktionen, deswegen ist es auch ein Vitamin, aber die Supplementierung in der Hoffnung, oxidativen Stress dadurch vermindern zu können und Alterung vorzubeugen, hat sich in keinster Weise bestätigt. Vielmehr ist es so, dass die Mortalität, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben durch Vitamin E-Supplementierung ansteigt. Zwar nur in geringem Umfang, aber durchaus messbar. Und insofern ist dies natürlich das exakte Gegenteil von einem Anti-Aging- oder altersverzögernden Effekt. Vielmehr steigt die Wahrscheinlichkeit zu sterben.
Ein Vitamin oder ein Vitaminkomplex haben wir ein bisschen übersprungen. Vitamin B-Komplex, da wird es dann tatsächlich auch ein bisschen komplexer. Wichtig schon auch fürs Nervensystem, ne?
Die B-Vitamine sind in der Tat eine relativ große Familie und ich bin mir nicht sicher, ob wir die im Detail besprechen können, aber es gibt das B1, das B2, 3, B6, B12 und dann noch Assoziierte wie die Folsäure. In Kürze kann man sagen, dass B12 und vielleicht das B3, auch als Niacin bekannt, ist bei vegetarischer Ernährung möglicherweise ein Problem. Das heißt, Menschen, die sich vegetarisch ernähren, sollten in der Tat darüber nachdenken, das zu supplementieren. Und der zweite Bereich sind Schwangere, und zwar insbesondere in der Frühphase der Schwangerschaft. Dort gibt es auch Hinweise, dass insbesondere Folsäure, aber auch B12 und andere dort supplementiert werden können. Wichtig ist aber diese Supplementierung zu beginnen, bevor die Schwangerschaft eintritt, weil die Supplementierung erst dann zu beginnen, wenn die Schwangerschaft feststellbar ist, ist in der Regel schon zu spät, weil die entscheidenden Entwicklungsschritte des Embryos dort schon erfolgt sind.
Jetzt haben Sie schon zweimal das Stichwort vegetarische Ernährung oder vegane Ernährung auch in den Raum geworfen. Da muss man dann nicht nur über Vitamin B12 reden, man muss vor allen Dingen auch über das Eisen reden, ne?
Ja, wobei das Eisen weniger problematisch ist als insbesondere B12. Es ist mit vegetarischer oder veganer Ernährung durchaus möglich, einen Eisenmangel vorzubeugen. Insbesondere bei Männern ist das durchaus möglich. Bei Frauen vor der Menopause, die monatlich Blut und damit auch Eisen verlieren, ist es schon etwas schwieriger, aber Eisenmangel ist kein spezifisches Problem von vegan ernährten Frauen, sondern durchaus von Frauen dieser Altersgruppe generell.
Eisenmangel vorbeugen, wie geht das über die Ernährung?
Gut, also Eisen ist in einer ganzen Reihe von Lebensmitteln enthalten. Allgemein bekannt ist die Tatsache, dass rotes Fleisch, also Muskelfleisch, Eisen enthält. Es gibt aber auch viele pflanzliche Produkte, insbesondere Hülsenfrüchte, Getreide, Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen, auch ein paar Obstsorten, Aprikosen, Himbeeren sind durchaus eisenreich. Das Problem ist, dass die Eisenaufnahme leider nicht komplett erfolgt und dass insbesondere bei pflanzlich zugeführtem Eisen die Absorption noch schlechter ist als bei tierischer Quelle von Eisen. Also Fleisch hat zwar einen hohen Eisengehalt, aber das Eisen wird auch noch besser aufgenommen, als das bei pflanzlich zugeführtem Eisen der Fall ist.
Pflanzlichen Eisen muss man sozusagen klug kombinieren, damit man genug davon hat. Über ein Vitamin haben wir auch noch nicht gesprochen, Vitamin D.
Das Vitamin D hat eigentlich einen falschen Namen, weil es kein Vitamin D, kein Vitamin ist. Das heißt, die Definition eines Vitamins, der menschliche Körper kann es nicht alleine herstellen, ist für das Vitamin D schon seit längerer Zeit widerlegt, aber aus historischen Gründen ist der Name erhalten geblieben. Die erste Stufe der Vitamin-D-Synthese im menschlichen Körper erfordert UV-Licht, also Sonnenlicht. Und insofern haben wir zumindest in den Sommermonaten meistens eine vollkommen ausreichende Versorgung mit Vitamin D. In den Wintermonaten oder auch zu Zeiten wie derzeit, wo man sinnvollerweise wenig vor die Tür geht, können dort in der Tat Mangelzustände auftreten. Und ich bin durchaus ein Freund der Idee, dort eine gewisse Supplementierung vorzunehmen.
Ab einem bestimmten Alter erst oder generell?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das Wichtigste ist erstmal auszuschließen, dass eine Störung des Kalziumstoffwechsels vorliegt. Diese sind gar nicht so selten. Und Menschen, die einen ohnehin gestörten Kalziumstoffwechsel haben, also zu viel zirkulierendes Kalzium beispielsweise im Blut haben, gefährden sich, wenn sie zusätzlich Vitamin D einnehmen, weil das Kalzium, was dann noch zusätzlich durch das Vitamin D freigesetzt wird, verschiedene Schädigungen machen kann. Ein bekanntes Beispiel sind Kalziumablagerungen in der Niere, die dann die Nierenfunktion einschränken und so weiter. Bei den meisten Menschen ist das allerdings nicht der Fall. Dennoch lohnt es sich durchaus, mit einer einfachen Blutentnahme bei der Hausärztin oder Hausarzt das entsprechend auszuschließen. Zu der Frage, wer sollte das supplementieren, gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Ich persönlich denke, dass Menschen generell sich nicht dadurch schaden, wenn eine Störung ausgeschlossen ist, wie gerade beschrieben, generell geringe Mengen an Vitamin D zumindest in den Wintermonaten zu supplementieren. Es gibt andere Meinungen, die sagen, dass insbesondere Frauen auf dem Weg zur Menopause und danach, also in den Wechseljahren, Vitamin D supplementieren sollten. Es gibt dann auch noch eine lange Diskussion, ob das in Kombination mit Kalzium oder ohne geschehen sollte. Aber im Prinzip gehört es aus meiner Perspektive zu den wenigen möglichen Supplementen, für die es durchaus medizinisch vertretbare Gründe gibt.
Wir haben uns jetzt die Vitamine einzeln angeguckt, aber häufig gibt es sie ja im Supermarkt, in der Drogerie als Kombipräparate, Multivitamintabletten und sowas. Wenn ich das alles richtig zusammenfasse, was Sie bislang erzählt haben, dann sind solche Kombipräparate eher schwierig, oder?
Kombipräparate enthalten fast immer Supplementanteile oder Vitamine, für die negative Wirkungen nachgewiesen sind. Insofern würde ich davon abraten und eher dazu raten, spezifische Supplemente dann zu suchen, die dem entsprechenden Lebensstil, Stichwort vegane Ernährung beispielsweise, entsprechen. Also Kombipräparate sind selten gesundheitsfördernd, sondern bergen immer das Risiko, dass dort Vitamin A oder Vitamin E enthalten ist, von dem wir wissen, dass dort negative Wirkungen möglich sind.
Als Nahrungsergänzungsmittel werden ja oft auch, klassische Nahrungsmittelbestandteile, aber in hochkonzentrierter Form angeboten, oft ja auch gekauft. Zum Beispiel gilt grüner Tee als gesund. Und dann gibt es natürlich auch prompt hochdosierte Extrakte auf dem Markt. Was ist davon zu halten?
Also grüner Tee ist nach der Studienlage ein außerordentlich günstiges Lebensmittel und die geringe Inzidenz von Krebs und ähnlichen Erkrankungen in asiatischen Ländern ist sicher nicht ausschließlich auf grünen Tee zurückzuführen, aber hat viel damit zu tun, dass grüner Tee und ähnliche Teeformen, die einen hohen Gehalt an Polyphenolen haben, dort sehr viel mehr getrunken werden als hierzulande. Insofern, grüner Tee ist sicherlich eine Ernährungsgewohnheit, die man sich angewöhnen sollte, wenn man sie nicht schon hat. Die Extrakte, die zwar dieselben Inhaltsstoffe enthalten, aber in 100- bis 1000-fach höherer Konzentration dagegen, sind durchaus gefährlich. Und es gibt eine ganze Reihe von Fallberichten, wo Leute durch Grünteeextrakte ihre Leber quasi zerstört haben, also ins Leberversagen gerutscht sind und dann intensivmedizinisch gerettet werden konnten. Es gibt sogar einen Fall, wo die betroffene Person dann ein Jahr später, also wohlgemerkt nach monatelangem Intensivaufenthalt, dann wieder angefangen hat mit diesen Präparaten und dann wieder dasselbe erzielt hat. Also es ist kein Zufall, sondern es hat eindeutig mit diesen Extrakten zu tun. Insofern wäre mein Rat, da unbedingt Abstand von zu halten.
Gilt diese Empfehlung auch für Kurkuma-Extrakte?
auch für Kurkuma und andere Gewürze gibt es durchaus Hinweise auf gesundheitsfördernde Wirkungen, Stichwort Typ-2-Diabetes, Störungen des Zuckerstoffwechsels. Aber generell ist es so, dass all diese Substanzen in geringer Dosierung untersucht wurden. Und sobald da ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dort schädliche Wirkungen auftreten.
Wie sieht das aus mit Omega-3-Kapseln? Sinnvoll?
Von der Biochemie her kann man durchaus davon ausgehen, dass das sinnvolle Effekte haben sollte. Die meisten Studien, die das dann aber mit derartigen Kapseln untersucht haben, haben das nicht wirklich zeigen können. Die Herkunft ist, dass es sogenannte essentielle Fettsäuren gibt. Essentiell bedeutet, ähnlich wie bei den Vitaminen, der Körper ist nicht in der Lage, diese selbst herzustellen. Offensichtlich ist es aber so, dass die Substituierung von solchen Fettsäuren nicht automatisch einen gewünschten Effekt, in diesem Fall Verbesserung des Entzündungsverhaltens, der Immunabwehr und Ähnliches hervorruft. Dagegen der Verzehr von Kaltwasserfischen, die unter anderem, und das ist wichtig, einen hohen Anteil von Omega-3-Fettsäuren haben, hat sehr wohl derartige Effekte. Aber, das muss man nicht gesondert sagen, diese Fische haben natürlich noch viele andere Inhaltsstoffe. Und wahrscheinlich ist die Kombination von allem oder wirklich nur die anderen Inhaltsstoffe verantwortlich für diesen positiven Effekt.
Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe und Co. Unser Thema heute. Unser Studioexperte, Professor Michael Risto, Ernährungswissenschaftler, Internist, Professor für Energiestoffwechsel an der ETH Zürich. Und er ist uns zugeschaltet. Wenn Sie Fragen an ihn haben, können Sie nach wie vor gerne anrufen. 00 844 64 44 64 und Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Risto, wir haben jetzt viel über Einzelpräparate gesprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Gibt es eigentlich Dinge, die Sie guten Gewissens empfehlen können oder die Sie zumindest vielversprechend finden?
Die gibt es natürlich, wobei wir, glaube ich, trennen sollten, was die allgemeinen Empfehlungen sind und was meine persönlichen sind. Das ist nicht hundertprozentig konkurrent, aber persönlich versuche ich mich auf Studien zu beziehen, die eine positive Wirkung im Menschen nachgewiesen haben oder zumindest nahelegen. Und da gibt es leider nicht so ganz viel. Das eine ist grüner Tee, den trinke ich gerne und viel. Und darüber haben wir schon gesprochen. Ja, und den kann man im Sommer auch kühlen und dann als Eistee trinken. Und die gesundheitsfördernde Wirkung ist sehr wahrscheinlich. Und dann gibt es zwei Supplemente, die nach Studienlage durchaus auch sehr vielversprechend sind. Das eine ist das Glucosamin. Das ist ein abgewandelter Zucker, der nicht verstoffwechselt werden kann und darüber dazu führt, dass Zucker langsamer im Körper abgebaut wird. Das heißt im Prinzip eine zuckerarme Ernährung simuliert und darüber dann viele positive Dinge tut. Und es gibt
also das heißt, er moduliert sozusagen den Stoffwechsel.
Es moduliert den Stoffwechsel zwar in die Richtung, dass bevorzugt Fett abgebaut wird. Das heißt, die zugeführte Kohlenhydratmenge wird langsamer metabolisiert. Das erzeugt ein Energiedefizit, wie Sport beispielsweise das auch tut und ist darüber gesundheitsfördernd. Und es gibt mehrere große Studien, die sehr deutlich zeigen, dass Menschen, die Glucosamin regelmäßig einnehmen, nicht nur länger leben, sondern auch weniger Krebs bekommen, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Lungenerkrankungen und so weiter. Also die Datenlage ist da sehr, sehr gut. Zum Zweiten ist es eine quasi frei verfügbare Substanz, das heißt ohne Patentschutz oder die damit assoziierten hohen Preise, weitgehend verfügbar in Drogeriemärkten und so weiter. Und die andere Substanz ist ein Spurenelement, das Lithium, wo wir mittlerweile auch eine ganze Reihe von Studien haben, die sehr eindrücklich zeigen, dass Menschen, die in einer Region leben, wo viel Lithium im Trinkwasser enthalten ist, deutlich länger leben, aber auch psychisch gesünder sind. Das heißt, weniger Suizide begehen, weniger wegen gewalttätiger Straftaten verurteilt werden und so weiter. Daraus ist die Schlussfolgerung ganz einfach, dass eine Lithiumzufuhr über das Trinkwasser gesundheitsfördernd ist. Lithium kann man als Supplement nicht käuflich erwerben. Was aber durchaus erhältlich ist, sind Mineralwasser, die einen hohen Lithiumgehalt haben. Und es würde sicher zu weit führen, das hier zu besprechen, aber es gibt Webseiten, die das sehr schön auflisten und dementsprechend für den Verbraucher, Verbraucherinnen auch da Informationen bieten.
Was wäre so eine entsprechende Dosis, also sinnvolle Dosis überhaupt? Oder kann man das nicht sagen?
Also Lithium wird in der Psychiatrie in sehr hoher Dosierung für psychische Störungen eingesetzt und ist dort auch sehr wirksam, kann aber durchaus überdosiert werden mit teilweise unschönen Nebenwirkungen. Und insofern darf man das jetzt bitte nicht vermengen. Wir reden hier wirklich von einer Dosierung im Spurenelementbereich. Und das sind sehr geringe Konzentrationen, maximal 3 bis 4 Milligramm pro Liter Mineralwasser, typischerweise aber unter 1 Milligramm, also sehr, sehr kleine Mengen.
Wir sollten Hörer mit in die Runde nehmen. Herr Dürr aus Karst ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Dürr.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage bezüglich Basentabletten als Nahrungsergänzungsmittel. Ich ernähre mich recht ausgewogen, esse aber sehr, sehr gerne Fleisch, trinke Wein und koche ab und zu scharf und deftig. Und dennoch esse ich genug Gemüse und Salat auch zu meinen Mahlzeiten. Was ist von Basentabletten zu halten? Unterstützen oder regulieren die nachweislich den Säurehaushalt des Körpers?
Also versuche den Säure-Base-Haushalt des Körpers zu beeinflussen über Supplemente sind zumindest im normalen Rahmen zum Scheitern verurteilt. Unser Körper ist sehr gut in der Lage, das selbst zu regulieren und die Zufuhr von zu viel Säure oder zu viel Base hat bestenfalls an der Magenschleimhaut eine Wirkung. Wir kennen das alle, wenn man sehr sauer, essighaltig isst, dann kann es da Störungen im Magen im Sinne von Beschwerden oder einer leichten Gastritis geben, ist aber auch eher selten. Die Zuführung von Basen hat eigentlich nur den Effekt, dass die Magensäure diese Base sofort neutralisiert. Und was leider häufig freigesetzt wird, ist das Natrium, was dort drin ist, ähnlich wie im Kochsalz. Und Natrium ist leider insbesondere in hoher Dosierung ungesund. Blutdruck steigt und verschiedene andere Dinge passieren. Insofern wäre mein Rat, das eher zu unterlassen.
Herzlichen Dank an Herrn Dürr
Vielen
und
Dank.
Grüße nach Karst. Und am Telefon ist Herr Eggert aus Bonn. Schönen guten Morgen, Herr Eggert.
Ja, hallo, guten Morgen. Ein sehr interessantes Thema. Ich habe einen Aspekt, dass ich als Freizeitsportler tätig bin, und zwar im Triathlon, was also durchaus also 6 bis 10 Trainingsstunden im Moment pro Woche ausmacht, wo ja der Körper immer herausgefordert und beansprucht wird, um dann stärker zu werden. Und nach hat mir mein Trainer verschiedenste Mittelchen empfohlen. Und das wäre echt interessant, mal zu hören, ob das aus Sportgesichtspunkten nochmal anders zu bewerten ist. Also ganz konkret habe ich derzeit B12, D3, Zink, Magnesium, dann das gerade angesprochene Glucosamin und Chondroitin. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, was in meiner Schublade liegt.
Okay, geben Sie Herrn Risto noch die Chance, eine kurze Antwort zu geben. Herr Risto.
Also, wenn ich mir die Liste anhöre, kann ich zumindest sagen, Sie tun sich nichts Schlechtes damit. So viel ist nach der aktuellen Datenlage sicher. Die meisten von den aufgeführten Substanzen finde ich sogar sinnvoll. Beim Chondroitin ist wahrscheinlich das größte Fragezeichen. Da gibt es meines Wissens keinen wirklichen Wirkungsnachweis, sondern nur in Kombination mit Glucosamin hat es eine Wirkung. Und Glucosamin alleine hat aber dieselbe Wirkung. Insofern ist Chondroitin wahrscheinlich überflüssig, aber auch nicht schädlich.
Deutschlandfunk, Sprechstunde.
mit Martin Wegeleide am Mikrofon. Nahrungsergänzungsmittel, unser Thema heute in der Sprechstunde. Ihre Fragen wird gleich weiter beantworten Professor Michael Risto von der ETH in Zürich, der uns zugeschaltet ist. Zuvor wollen wir uns noch einen speziellen Aspekt unseres Themas etwas genauer anschauen. Wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche? Im Handel sind ja Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche mit einer ganzen Reihe an Vitaminen, Mineralstoffen, Omega-3-Fettsäuren und viel mehr erhältlich. Oft auch als Bärchen oder Autos. Und dann gibt es Obst- und Gemüseextrakte, die angeblich die Abwehrkräfte stärken, Vitaminmangel vorbeugen oder gegen Stress wirken. Eine Vielzahl von Produkten gibt es. Knackige Werbesprüche sollen helfen, sie zu vermarkten. Und die Zielgruppe sind natürlich Eltern, die nur das Beste wollen für ihre Kinder. Professor Hermann Karlhoff ist stellvertretender Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Dortmund und er ist Mitglied der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Schönen guten Morgen, Herr Professor Karlhoff.
Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Gucken wir uns einen Sonderfall vielleicht nochmal an. Vitamin D und Fluoridtabletten für Säuglinge und Kleinkinder, das wird schon empfohlen, aber der Unterschied ist, das sind in dem Fall keine Nahrungsergänzungsmittel.
Das ist genauso richtig. Wenn wir über Kinder sprechen, muss man vielleicht nochmal daran erinnern, dass Kinder ja im Unterschied zu uns Erwachsenen aus dem Stoffwechsel heraus auch die besondere Aufgabe haben, dass der Körper wachsen soll. Die Organe müssen sich ja entwickeln, müssen größer werden und in einzelnen Phasen des Lebens braucht man da eine gewisse Ergänzung. Vieles von dem, was Professor Risto gesagt hat, dass man praktisch mit einer nahezu ausgewogenen, empfohlenen Ernährung fast alle Spurenelemente und Vitamine ausreichend zur Verfügung stellt, stimmt auch im Kindesalter. Aber greifen wir Ihr Beispiel auf. Im Säuglingsalter ist es so, dass für ausreichendes Knochenwachstum, das wissen wir heute, für einen guten Stoffwechsel, zusätzlich Vitamin D notwendig ist. Und da wird ja die entsprechende Gabe empfohlen mit einer Tablette für die ersten 12 bis 18 Lebensmonate. Zusätzlich, das war das Zweite, was Sie angesprochen haben, hilft Fluorid, dass wir sehr widerstandsfähige Zähne entwickeln als kleine Babys. Und dieses Fluorid kann man entweder mit dem Vitamin D in der Tablette kombinieren und geben. Oder man kann auch, wenn die ersten Zähnchen kommen, also ab dem 6. Monat im 2. Lebenshalbjahr, anfangen mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne zu putzen. Dann muss man natürlich die Menge beschränken, dass das Kind nicht zu viel Fluorid aufnimmt.
Weil die Kinder ja gerne auch die Zahnpasta dann runterschlucken und nicht ausspucken.
Genau, das kennen wir alle.
Ja. Dauert ja ein bisschen, bis sie das können. Trotzdem gibt es ja einen breiten Markt für Nahrungsergänzungsmittel, also weg jetzt mal vom Vitamin D und dem Fluorid, der ja auch sehr aggressiv beworben wird. Und jeder kennt natürlich, also alle Eltern kennen natürlich die Sorge und gucken sich ihre Sprösslinge an und sagen, die essen manchmal ein bisschen einseitig. Vielleicht müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Können Sie die Eltern beruhigen?
Also es ist so, es gibt gute Beobachtungsstudien, auch aus dem Kinder- und Jugendalter. Und diese Studien haben gezeigt, dass im Großen und Ganzen bei nahezu empfohlener Ernährung die Versorgungslage gut ist. Und das gilt eigentlich für nahezu alle Vitamine und Mineralstoffe. Es kann mal Überlegungen geben, was das Vitamin D angeht, auch bei Kindern. Für solche speziellen Überlegungen ist aber sicher dann ein Besuch bei der Kinderärztin, beim Kinderarzt sinnvoll und das Gespräch. Sie haben ganz recht, die Dinge werden aggressiv beworben und bei diesen Beobachtungsstudien ist auch gefragt worden, zum Beispiel bei diesem Kinder-Jugend-Gesundheitssurvey, wie viel Nahrungsergänzungsmittel setzen Sie denn für das Kind ein? Und da hat sich gezeigt, dass zwischen praktisch 10 bis 15, manchmal auch 16% aller Kinder mehr oder weniger regelmäßig solche Mittel bekommen.
Ich meine, Eltern denken ja oft, viel hilft viel, aber da kann man sich auch vertun. Es gibt ja keine klaren Höchstmengenempfehlungen für Kinder, was Vitamine und ähnliche Präparate
angeht. Das ist richtig. Also das sind ja genau zwei Aspekte, die Sie ansprechen. Der eine Aspekt ist, dass man sich immer überlegen muss, wie Sie schon gesagt haben, Vitamine, Mineralstoffe, helfen ja praktisch im Körper bei bestimmten Stoffwechselprozessen. Und da ist es so, natürlich ein Mangel ist nicht gut, aber ein zu viel ist oft auch schädlich. Es ist wie bei ganz vielen Stoffen, auch bei einigen Arzneimitteln, die Dosis macht die ideale Wirkung. Und wenn man eigentlich gut versorgt ist, dann ist ein zu viel manchmal nur harmlos, manchmal aber kann es auch schädlich sein. Und von daher ist es immer die Frage, wie man die Eltern, die ja das Beste für die Kinder wollen, dann vernünftig berät. Der zweite Aspekt ist, es gibt schon Vorstellungen zu Höchstmengenverordnungen für Erwachsene. Das ist auch ursprünglich nach europäischem Recht vorgesehen, dass das in der EU einheitlich geregelt werden sollte. Das ist aber nicht umgesetzt. In Deutschland gibt es dieses Bundesinstitut für Risikoberatung, Risikoabschätzung. Und von dort ist neulich wieder eine Übersicht zu Höchstmengen veröffentlicht worden. Da geht es aber für den kinder-jugendlichen Bereich um 15- bis 17-Jährige, sodass man insbesondere für kleinere Kinder das mit einem Spezialisten, also mit dem Kinderarzt, Kinderärztin besprechen sollte. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist ein großes Problem auch für uns in der Beratung. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel und unterliegen auch keinem scharfen Arzneimittelrecht. Aber auf der anderen Seite werden sie ja so angeboten, dass man sie manchmal durchaus für ein Arzneimittel halten könnte. Und dann ist es gar nicht so einfach, den Eltern, die ja etwas Gutes wollen, die sagen, jetzt mit dem Wechsel Grundschule, weiterführende Schule oder das Kind kommt in den Kindergarten, da müssen wir noch mal ein bisschen nachsteuern. Das ist in der Regel nicht sinnvoll und kann sogar schädlich sein.
Das heißt, besser auf normale Ernährung setzen und Vorsicht auch bei vorgeblich kindgerechten Nahrungsmitteln, die mit zugesetzten Vitaminen werben, aber eigentlich wo eine Menge Fett und Zucker drin ist.
Das ist ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Nahrungsergänzungsmittel enthalten ja oft neben den, ich will mal sagen, ausgelobten Produkten, wenn jetzt zum Beispiel auf einer kleinen Tablette steht, das Beste aus Gemüse, dann wissen wir alle, da können ja gar nicht die ganzen Inhaltsstoffe des Gemüses drin sein. Es können aber möglicherweise andere Dinge darin sein, Geschmacksverstärker, Salze vielleicht, Gewürze, wo völlig unklar ist, welche Wirkung die schon vielleicht bei uns Erwachsenen hätten. Für Kinder oft gar nicht untersucht und oft sind ja die Gefahrenbereiche für Kinder enger und strenger zu setzen. Das ist dann immer sehr schwer zu bewerten.
Professor Hermann Karloff, stellvertretender Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Dortmund und Mitglied der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, zur Frage, wie sinnvoll Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Jugendliche sind. Herr Karloff, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Winkelheit.
Und es sind eine Fülle von Fragen eingelaufen hier zu unserem Hauptthema Nahrungsergänzungsmittel und sind alle für unseren Experten Professor Michael Risto von der ETH in Zürich. Herr Risto, wir haben eine Mail bekommen von Herrn Leininger aus Karlsruhe, der fragt, was halten Experten eigentlich von einer Einnahme von Lutein, Zeaxanthin, meist dann und DHA, meist zusammen mit verschiedenen Vitaminen, Zink, Selen und Kupfer zum Erhalt der Sehkraft, insbesondere bei vorgeschädigten Augen.
Ja, es gibt in der Tat Hinweise darauf, dass insbesondere das Zeaxanthin bei Makuladegeneration und vergleichbaren degenerativen Erkrankungen einen positiven Einfluss haben könnte. Da sind keine großen Studien, aber dennoch nach derzeitiger Datenlage würde ich, ohne jetzt Augenarzt zu sein, denken, dass das sinnvoll sein kann.
Mhm. Am Telefon ist Herr Reininghaus aus Tübingen. Schönen guten Morgen, Herr Reininghaus.
Aus Karlsruhe, aber macht nichts.
Ach so, Dr.
Reininghaus aus Karlsruhe, Neurologe und Psychiater und Sportmediziner im Ruhestand. Ja, ich hätte folgende Bemerkung zu machen. Tübingen ist schon richtig. Das Tübinger Modell für Ernährungsmanagement im Krankenhaus hat im Ärzteblatt Baden-Württemberg Januar 21 gesagt, durchschnittlich jeder vierte Patient ist bei der stationären Aufnahme bereits mangelernährt. Das ist der Dr. Adolf Oberarzt und die machen jetzt eine Studie. Wie kann das sein, dass diese mangelernährt sind? Und die zweite Sache ist, wer definiert gesund und nach welchen Kriterien und Parametern? Nach Professor Bisalski geht die Sauce in der Zelle ab. Das Blut ist lediglich Transportmittel. Also nach welchen Referenzbereichen, nicht Normbereichen, wird eigentlich die Gesundheit definiert?
Also letzteres ist relativ eindeutig zu beantworten. Mortalität berechnet sich als Sterbewahrscheinlichkeit darüber, wie hoch ist Ihre persönliche Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Alter noch am Leben zu sein, verglichen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, es geht nicht um absolute Gesundheit, sondern es geht darum, es gibt einen Durchschnitt an Gesundheit und damit Lebenserwartung für ein gegebenes Lebensalter und wie hoch ist mein oder Ihr Risiko, davon abzuweichen.
Und die erste Frage mit der Mangelernährung, also wer stellt das sozusagen fest oder auf? Oder?
Also Mangelernährung muss man, glaube ich, zum großen Teil trennen von Supplementen. Mangelernährung bedeutet meistens und insbesondere im höheren Alter eine mangelnde Zufuhr von Kalorien und dadurch eine Abnahme der Muskelmasse oder auch andere Phänomene. Das hat mit Supplementierung wenig zu tun, sondern das hat was mit adäquater Ernährung im fortgeschrittenen Alter zu tun.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es ja auch um eine Untersuchung im Krankenhaus, also wo ja auch nicht unbedingt gesunde Menschen hingehen. Ich bedanke mich herzlich bei Herrn Reininghaus und am Telefon eine Hörerin aus Dresden. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin gesund, achte auf eine ausgewogene Ernährung und treibe dazu auch Sport. Und trotzdem habe ich Eisenmangelanämie. Zusätzlich wurde bei mir letztes Jahr eine Leukopenie festgestellt. Und dadurch musste ich mich mit verschiedenen Untersuchungen im Gastrointestinaltrakt beschäftigen, die zum Glück nichts Böses ergeben haben. Aber mein Blutbild hat sich noch nicht verbessert. Ich würde gerne wissen, ob es eine Tabletten oder etwas gibt, die meine Eisenwerte verbessern können.
Herr Risto.
Es ist immer schwierig, ohne die vorliegenden Befunde das zu beurteilen. Aber von dem, was Sie schildern, ist es ja nicht nur ein Mangel an roten Blutkörperchen mit dazugehörigem möglichem Eisenmangel, sondern auch eine Minderbildung an weißen Blutkörperchen. Und das, finde ich, gehört grundsätzlich abgeklärt, auch jenseits des Magen-Darm-Trakts. Und da würde ich mal eine Hämatologin aufsuchen, die sich dann mit den Befunden beschäftigt und gegebenenfalls auch das Knochenmark mal anschaut, ob dort Störungen vorliegen. Es kann durchaus sein, dass Sie eine kombinierte Fehlversorgung mit Eisen und bestimmten B-Vitaminen haben und dass man das darüber schnell wieder in Ordnung bekommt. Aber zunächst gehört dazu, diagnostisch auszuschließen, dass da auch irgendetwas Ernsteres dahinter steht.
Also jetzt einfach ein Eisenpräparat einnehmen, das wäre zu kurz gesprungen und auch riskant.
Genau.
Ich sage herzlichen Dank, Grüße nach Dresden. Ebenfalls aus Dresden hat uns Frau Wenzel erreicht. Schönen guten Morgen, Frau Wenzel.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe auch eine Frage an den Experten. Und zwar, es geht erstmal um meine Tante. Die hat auch, bei der werden die Augen immer schlechter. Und da wurde schon, die war bei verschiedenen Augenärzten und keiner kann ihr die Ursache dafür sagen, warum bei ihr, so wurde das festgestellt, warum bei ihr die Sehzellen so langsam absterben. Und es steht zu befürchten, dass sie sogar vielleicht erblindet. Jetzt versucht sie das selber irgendwie aufzuhalten oder gegenzusteuern, indem sie auch solche Vitaminpräparate für die Augen kauft mit Lutein und Zeaxanthin. Ja, und in Ihrem Stadium würde ich gerne mal wissen wollen, was das eigentlich bringt oder ob es überhaupt noch was bringt. Und ich kaufe für meine Augen, ich bin auch stark kurzsichtig, und um meine Sehkraft zu erhalten, kaufe ich diese Heidelbeer, also diese Tabletten mit Heidelbeerextrakt von Blueberry. Die sind ja ziemlich teuer. Und da würde ich auch gern wissen, ob das was bringt. Und dann noch eine Frage
Fangen wir mal mit den ersten Dingen an. Also wir können natürlich keine Ferndiagnose machen und Herr Risto kann das auch nicht machen, aber vielleicht können Sie noch mal kurz was sagen, Herr Risto, zu dem, wir hatten das vorhin ja schon kurz angesprochen mit dem Lutein.
Also die Verlust von Sehkraft kann sehr viele Gründe haben und einige wenige davon sind vielleicht sensibel gegenüber Polyphenolen, Zeaxanthin und ähnlichen Dingen. Aber auch hier, genauso wie bei der Hörerin davor, steht am Anfang eine vernünftige Diagnostik, um festzustellen, warum dort die Regeneration der Retina, so wie Sie das schildern, eingeschränkt ist. Das kann auch komplett andere Gründe, Stichwort Durchblutungsstörungen oder ähnliches haben. Sprich, auch hier würde ich empfehlen, eine augenärztliche Praxis aufzusuchen und das im Detail analysieren zu lassen. Und wenn dann eine Erkrankung übrig bleibt, die anspricht auf Polyphenole, dann kann man sich über solche Supplemente unterhalten. Bezüglich Ihrer zweiten Frage, Blaubeerpolyphenole sind sicherlich nicht ungesund, aber auch hier, wie vorhin schon bei dem grünen Tee besprochen, Kapseln mit Konzentraten finde ich immer etwas schwierig, weil man wenig Informationen darüber hat, wie die Konzentrationen sind und welche Nebenwirkungen dadurch auftreten können.
Also lieber Blaubeeren so essen?
Ja.
Ich danke Frau Wenzel, Grüße nach Dresden. Am Telefon ist Frau Ammer. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja. Ich habe von meinem Hausarzt einen ausgesprochenen Vitamin D3-Mangel oder Vitamin D-Mangel bescheinigt gekriegt. Und er hat mir CVB D3 verschrieben, mit Kalium und Magnesium noch mit dabei, hochdosiert. Und da habe ich praktisch in einer Hartkapsel 4000 Einheiten von Vitamin D drin, um das schnell wieder aufzufüllen. Und als ich dann die Packungsbeilage gelesen habe, da steht drin, dass Erwachsene alle 2 Tage eine Tablette nehmen sollen. Und mein Arzt hat aber gesagt, ich soll jeden Tag eine nehmen. Und dann habe ich ihn drauf angesprochen und hat er gesagt, ja, weil mein Vitamin-D-Mangel, der ist bei 11, ich glaube, um die 100 muss er sein. So stark ist der Mangel, dass ich das unbedingt jeden Tag nehmen soll. Und ich bin halt ein bisschen kritisch und frag mich halt, wem ich da mehr glauben soll, dem Arzt oder dem Hersteller, wenn der Hersteller schon extra sagt, man soll ja nicht mehr nehmen. Ja, und wie lange dauert das, bis so ein Mangel aufgefüllt ist, wenn man diese Kapsel nimmt? In einer Packung sind 100 Stück drin.
Hörst du?
Ja, das ist so die Frage.
Also ich neige dazu, bei der Meinung Ihres Arztes zu sein, wenn die Werte in der Tat nur bei 10% des Normalwerts sind, dann ist es durchaus adäquat, dort eine höhere Dosierung anzustreben. Und ich gehe auch davon aus, dass Ihr Arzt dann regelmäßig Blutkontrollen vornehmen wird, ob dieser Mangel behoben ist, und würde dann voraussagen, dass die Einnahmehäufigkeit dieser Kapseln dann auch entsprechend heruntergesetzt wird.
Wie lange dauert es in der Regel, bis der Tank wieder voll ist, sozusagen?
Bei der derzeitigen Dosierung kann das durchaus nach einigen Wochen schon der Fall sein. Also ich würde eine Kontrolle wahrscheinlich nach einem Monat vornehmen.
Mhm. Ja, ist Ihre Frage beantwortet, Farmer?
Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank für den Anruf. Und am Telefon ist Herr Schulz aus Salzwedel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich wollte eine ganz kurze Frage stellen. Gibt es Erfahrungsberichte, dass Leute durch einen exzessiven Gebrauch von Nahrungsergänzungsmitteln, was auch über mehrere Jahre erfolgt ist, schwer erkranken bis hin zu einer Dialysepflichtigkeit?
Also bezüglich Dialysepflichtigkeit wäre mir da spezifisch nichts bekannt, was nicht ausschließt, dass es solche Fälle gibt. Aber bezüglich Leberversagen Wie wir eingangs in der Sendung schon besprochen hatten, gibt es da durchaus mehrere Beispiele für. Insofern die kurze Antwort ist ja, es kann da ernsthafte internistische Schäden geben.
Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Herr Schulz aus Salzwedel war das. Wir haben viele Mails bekommen. Eine Hörerin fragt, empfehlen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit Nahrungsergänzungspräparate zu nehmen? Generell wird oft auf einen erhöhten Bedarf an Folsäure, Omega-3, Fettsäuren und Jod hingewiesen. Bei den Kombipräparaten gibt es, schreibt die Hörerin, erhebliche Preisunterschiede. Die Spanne reiche von 8 bis 65 Euro je 60 Kapseln und liegt der Preisspanne einen Qualitätsunterschied zugrunde. Also konkret gefragt, die teuren Präparate aus der Apotheke oder die günstigen aus der Drogerie?
Okay, also für Jod oder genauer gesagt Jodid und Folsäure ist ganz allgemein eine Supplementierung in der Schwangerschaft sinnvoll. Wie eingangs in dieser Sendung schon diskutiert, ist Folsäure allerdings besonders sinnvoll, bevor die Schwangerschaft eintritt und dann die ersten 3 Monate. Die Jodidversorgung oder Supplementierung während der Schwangerschaft generell ist auf jeden Fall sinnvoll. Omega-3-Fettsäuren gibt es meines Wissens keine überzeugenden Daten. Bezüglich der verschiedenen Präparate, sowohl das Jodid wie auch die Folsäure werden synthetisch hergestellt und eine chemische Substanz wird nicht dadurch besser, dass der Verkaufspreis höher ist. Insofern ist bei diesen beiden Substanzen das günstigste Präparat sicherlich adäquat, auch im Vergleich zu den teureren.
Am Telefon Herr Skriver aus Raben. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich sehe kurz vor Ende. Ich will meine Frau kurz fassen. Ich koche gern und mein Sohn sagte mir, der auch gut kocht, nimm, mach mal Kurkuma. Kurkuma ist gut für die Gesundheit, also rein. Und ich mache jetzt an fast jedes Essen Kurkuma. Wie gesagt, ich bin nicht sparsam. Nun bekomme ich seit meiner Herz-OP ein Präparat gegen Magensäure, Pantoprazol. Und ich weiß nicht, ob die beiden miteinander irgendwie konkurrieren. Ich habe seit Jahren ein furchtbares Kullern und Grollen in meinem Bauch, keine Schmerzen. Mein Hausarzt sagt, ja, das ist Luft. Und ich soll damit klarkommen, es ist also nicht weiter schlimm. Meine Frage: Hat Kurkuma und das entspannte Patient irgendwie eine Wirkung, die das hervorrufen könnte?
Also Pantoprazol hat die Aufgabe, die Bildung von Magensäure zu reduzieren und das wird in der Regel eingesetzt bei Gastritis und ähnlichen Problemen. Kurkuma wiederum, insbesondere wenn Sie das häufig zuführen, kann durchaus die Magenschleimhaut reizen und mit Ihrer Vorgeschichte, die belegt ist durch das Pantoprazol, sollten Sie vielleicht darauf verzichten, Kurkuma täglich zu verwenden, sondern lieber ein bisschen seltener. Es ist sicher nicht schädlich, wenn Sie das als Gewürz einsetzen, aber mit einer Magenvorgeschichte vielleicht unangenehm in der Form, wie Sie das beschreiben.
Also eher ein bisschen vorsichtig sein. Eine kurze Frage haben wir noch von einem Hörer, der früher seit vielen Jahren regelmäßig Multivitamintabletten einnimmt. Hat die Sendung gehört und sagt, vielleicht sollte ich es vielleicht doch besser absetzen. Und er möchte wissen, schlagartig absetzen oder ausschleichen?
Also die Supplemente sind anders als viele Medikamente nicht lebenswichtig und insofern ist es überhaupt kein Problem, die von heute auf morgen abzusetzen. Das Einzige, was in sonnenarmen Jahreszeiten, die wir ja langsam nicht mehr haben, vielleicht beobachtet werden könnte mit Fragezeichen, ist das Vitamin D bzw. der Kalziumhaushalt, aber selbst das halte ich für eher überflüssig. Also kurze Antwort, ja, können Sie absetzen. Und lieber spezifisch darüber nachdenken, was Sie wirklich benötigen.
Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Mineralstoffe und Co., das war heute Thema der Sprechstunde. Unser Experte Professor Michael Risto, Ernährungswissenschaftler und Internist, Professor für Energiestoffwechsel an der ETH in Zürich. Ich danke allen Hörern, die uns angerufen, die uns gemailt haben. Herzlichen Dank an unseren Studioexperten, Herr Professor Risto. Dankeschön, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.